Rotes Licht, grünes Licht. Grünes Licht, jawohl. Hallo alle zusammen im Hörsaal. Hallo Leute, die das Video gucken. Herzlich willkommen zu Lina Albrecht. Ich steige direkt ein mit Lemma 12.7. Wir haben ja letztes Mal ausführlich darüber gesprochen, was in dem Lemma steht. Ich muss jetzt also nur noch mal daran erinnern, was noch mal die zu viel aktivierte Abbildung ist. Und ich habe den Spezialfall, den wir jetzt brauchen, hingeschrieben. Wenn wir einen Homomorphismus haben von V nach W und ein Skalarprodukt F auf V bzw. G auf W, dann finden wir eine eindeutig bestimmte Abbildung Beta, die ein Homomorphismus in die andere Richtung ist und die eine Rechenregel erfüllt. Für alle Vektoren V und W ist F von V W Beta das gleiche wie G von V Phi W. Und hier ist der Spezialfall, um den wir uns jetzt kümmern. V und W sind der gleiche Vektorraum. Phi ist also ein Endomorphismus. Wir betrachten zweimal die gleiche Form. Und dann haben wir für alle V und W aus V folgende Beziehung. F von V, W abgebildet mit Phi attendiert, ist dasselbe wie F von V Phi mit W. Und das ist das, was wir dann gleich brauchen. Für das Lemma haben wir letztes Mal schon besprochen. Und wir beginnen damit, dass wir zeigen, dass wenn man zweimal adjugiert, dass dann wieder die ursprüngliche Abbildung rauskommt. So, einmal gucken. Alles ist an, das ist die rechte Tafel. So. Dann zeigen wir mal los. Und um das wieder ein bisschen abzukürzen, beim Schreiben möchte ich die zu viel adjugierte Abbildung mit Beta bezeichnen. Stehen, welche Rechenregel wir haben, auf die kann ich mich dann also immer beziehen. Was passiert eigentlich, wenn ich die zu Beta adjungierte Abbildung angucke? Das ist ja die, die wir jetzt anschauen wollen, von der wir zeigen wollen, dass es Phi ist. Das heißt, wir erinnern uns, zu zeigen ist, Beta adjungiert ist das gleiche wie Phi. Und deswegen möchte ich jetzt einmal hinschreiben, was wir über Beta adjungiert wissen. Denn für Beta adjungiert haben wir eine Rechenregel, die so aussieht wie da drüben. Deswegen jetzt nur kurz, das ist die gleiche Idee. Wir kriegen da einen Vektor, der auf allen senkrecht steht. Der einzige Vektor, der das tut, ist der Nullvektor. Dann kann man sehen, dass die Bilder gleich sind. Ja, jetzt wissen wir genau, wo wir hinwollen. Also fangen wir an zu rechnen. Und zwar auf der rechten Seite. Los geht's. Sein Bau wird Bau niedrig und dann sehen wir. F von B, V, Delta aktiviert, ist, wenn ich einsetze, was wir da oben stehen haben, oben rechts, dann ist das F von Delta B. Sigma ist komplexe Konjugation und wenn man tauscht, muss man Sigma anwenden. Das waren ja die beiden Möglichkeiten, die wir haben. Und in beiden Fällen stimmt, dass das steht. Dann kann ich aber auch jetzt, wenn ich das Sigma da draußen einfach in Ruhe lasse, hier drin die Rechenregeln anwenden, die drüben auf der anderen Seite an der Tafel stehen. Und dann kommt raus, dass das F ist von Vphi, B und alles abgebildet mit Sigma. Wo möchte ich gerne hin? Das sieht doch gar nicht schlecht aus, oder? Das ist doch schon fast das, was auf der linken Seite steht. Das sieht man schon irgendwie in der Reihenfolge ist falsch. Aha, macht nichts, denn jetzt kommt es einfach nochmal. Ich tausche wieder und dann wende ich halt sie immer zwei nacheinander. Also F von B von I hoch Sigma, das Ganze nochmal das Sigma. Und wir erinnern uns, dass das Quadrat von Sigma auf jeden Fall die identische Abbildung ist. So dass also, wenn ich Sigma zweimal nacheinander anwende, einfach gar nichts passiert und dann bleibt hier genau das stehen. Das war Teil A. Oder? Oh, heute ist wieder super schlagseitig auf der Seite. Einwendefragen? Das erste Mal wende ich das Sigma drauf an, weil ich die Einschläge getauscht habe. Hier steht das mit B vorne und V danach und dann tausche ich. Deswegen wende ich Sigma an, weil bei einem Skalarprodukt ja das nicht unbedingt symmetrisch sein muss, sondern es könnte auch unitär sein. Unitär bedeutet, dass ich beim Vertauschen dann den Körper
abnutzen muss. Wenn sie sich gestärkt hat, dann wird das trotzdem nicht ändern.
Nochmal bitte?
Wenn sie sich gestärkt hat, dann wird das nicht passieren.
Ja, weil im symmetrischen Fall der Körper R und Sigma die identische Abbildung ist. Das heißt, dann wende ich Sigma an, aber sie vertrieben.
Okay.
So. Gut, und dann zahlen wir nach. Okay?
Okay.
Dann kommt jetzt B. Keine weiteren Anmerkungen? Ach, und er will wieder irgendwas. Übrigens war das so ein Lemma. So bietet sich immer an, bei Lemmata mit mehreren Teilen, nachdem ein neues Konzept eingeführt wurde, dass ich dann ein oder zwei Teile mit Schnack und als Übungsaufgabe stelle. Und so war das auch. Es gab die Sachen schon in einer Übungshilfe, die waren fertig. Und dann habe ich mich um mich. Stattdessen habe ich jetzt eine Übungsaufgabe gebastelt, wo Sie selber üben, so eine atomierte Anwendung auszurechnen. Gleich gibt es ein Beispiel, wo wir das zusammen machen, sodass Sie dann ungefähr wissen, was da zu tun ist. Und ich fand es lustiger, das zu üben, als das selber zu beweisen. Das machen wir dann einfach zusammen. So, für B müssen wir uns erinnern, was da überhaupt gemeint ist. Da gab es auch letztes Mal nochmal Fragen zu. Ein Konzept, das wir nicht so oft brauchen, aber immer mal wieder, und dann müssen wir uns erinnern, was da passiert, ist das Konzept, dass wir Vektorraumendomorphismen addieren oder skalar multiplizieren. Genau das passiert hier in den Teilen B und C. Fangen wir mit der Addition an. Ich addiere zwei Endomorphismen von V, indem ich sie separat anwende und dann jeweils die Bilder anwende. Das ist jeweils die Definition der Summe. Erinnern, das stand im Kapitel 4 irgendwo. Einfach nochmal nachgucken. Und jetzt wollen wir zeigen, dass die Addition von Endomorphismen mit den Bilden der atomierten Abbildung verträglich ist. Das ist also wieder so eine Verträglichkeitsgeschichte. Da könnten wir einen Merksatz machen nach dem Motto, es ist egal, ob ich zuerst addiere und dann adjungiere oder ob ich zuerst adjungiere und dann addiere. Und versuchen Sie mal, das dreimal schnell nacheinander zu sagen. Wir zeigen also wieder, dass zwei Abbildungen gleich sind und wir zeigen das, indem wir zeigen, dass sie alles gleich abbilden. Und das mache ich wieder genauso wie vorher, indem ich mit der Form arbeite. Definition der Summe zusammenpassen, aber es ist ja viel schöner. Wir haben das da oben ja direkt gemacht, und haben es direkt hingeschrieben. Das heißt, dann ist schon alles erledigt. Dann kommt jetzt C, es ist genauso.
Ist das in Ordnung, wenn ich da jetzt relativ kurz nur so die Argumente hinschreibe? Einfach weil immer der Witz ist, dass man zeigt, dass die Formwerte mit jedem Vektor gleich sind und dann haben wir die Gleichheit der Bilder. Immer gleich. Dann kommt jetzt Lambda.
Ja. Ja, ich muss nochmal sagen, warum es jetzt reicht, dass die Formwerte gleich sind.
Die Idee ist die. Ich meine,
nochmal anders nennen, das wäre blöd. F von V. W abgebildet mit Lambda mal V adjungiert in Klammern. Das heißt, erst adjungiere ich und dann multipliziere ich mit Lambda. Das ist das gleiche wie F von V. Und W wird diesmal abgebildet mit Lambda hoch. Jetzt bin ich auf der rechten Seite der Gleichung. Lambda hoch Sigma mal V. Zwischen diesen beiden Ausdrücken. Hier betrachte ich die zu phi adjungierte Abbildung, das ist ein Endomorphismus, und dann multipliziere ich den Skalar, so wie man es halt macht. Und hier bilde ich die zu phi adjungierte Abbildung und multipliziere sie Skalar mit Lambda hoch Sigma. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier noch so eine Klammer sein sollte. Genau, ich möchte nämlich Lambda mal phi zusammen adjungieren. Das hätte ich dann. Da steht's. Okay, sehr gut. Das heißt, ich habe nur beim Hinschreiben diese Klammer weggelassen. Das ist erst adjungieren, dann Skalar multiplizieren. Das ist erst Skalar multiplizieren, dann adjungieren. So ist es. Ich nerv das auch. Dann. Ups! Oh nein! Das tut mir jetzt sehr leid. Das war bestimmt gerade ein doofes Geräusch. In einem der Vorlesungsvideos letztens, da war hier auch irgendwas Komisches mit meinen Haaren, das hat die ganze Zeit so Geräusche gemacht. Das fällt mir immer nicht auf, aber wenn ich ins Video gucke, um zu gucken, ob der Ton okay ist und ob ich schon wieder dreimal vergessen habe, die Tafel richtig einzustellen, dann merke ich das immer, das tut mir immer sehr leid. Vor allem für Leute, die es mit Kopfhörern hören. Wir rechnen das nach. Ganz naiv geht's los. Seine V wie V. Und wir rechnen. Naja, wir können das jetzt schon, ich muss also gar nicht mehr so viel dazu quatschen. V und W und dann haben wir Lambda mal Phi in Klammern adjungiert. Wir benutzen die Rechenregel. Dann haben wir F und V darauf angewandt, Lambda mal Phi. Und dann W. Genau. Jetzt kann ich Lambda rausziehen. Also erstmal ziehe ich Lambda raus, indem ich mich erinnere, wie man das Bild ausrechnet. Das rechne ich aus, indem ich V mit I abbilde und dann das Bild mit Lambda Skalar multipliziere. Das kann ich dann aber auch direkt nach vorne rausziehen. Also mache ich mal hier wieder BLF, die Definition von dem Skalarprodukt. Lambda mal F von VI mal E. Dann benutze ich, dass ich weiß, was die Adjungierte von Phi macht und vergesse kurz, dass Lambda da ist. Muss es hier nach hinten und wenn ich das da reinziehe, dann muss ich den Körper auch noch bis mit Sigma machen. Da würde ich jetzt normalerweise Sigma auf minus 1 hinschreiben. Richtig? Dann rausziehen muss man Sigma anwenden, dann reinziehen muss man Sigma auf minus 1 anwenden. Aber, wer hilft mir? Warum kann ich da Lambda Sigma hinschreiben? Das sind zwei Gleichungen, die funktionieren im Prinzip gleich. Ich zeige einfach eine.
okay, bei der anderen ist die Idee genau dieselbe. Und Gleichheiten von irgendwas zeigt man zum Beispiel, indem man beide Inklusionen zeigt oder indem man eine Inklusion zeigt und dann zeigt, dass die Räume die gleiche Dimension haben oder irgend sowas. Ich fange also jetzt einfach mal an mit etwas aus dem Kern von Phi aktiviert und hoffe das Beste. Das heißt, ich zeige zuerst, dass der Kern von Phi aktiviert enthalten ist ein Bild von Phi und dem Senkrechtraum dazu. Was muss ich also zeigen? Wenn ich mit einem Vektor hier anfange, muss ich zeigen, dass der auf jedem Bild, also auf jedem WUP meinetwegen, senkrecht steht, also damit Formwert 0. So erklärt sich die Rechnung, die ich gleich mache. Dann dazu V aus dem Kern von I aktiviert. Was heißt denn das eigentlich? Na, im Kern von I aktiviert zu liegen heißt, im Kern eines Homomorphismus zu liegen. Das bedeutet immer dasselbe. Im Kern eines Homomorphismus zu liegen heißt, dass das Bild 0 ist. Von wo nach wo bildet Phi an A? Von V nach V. Das heißt, im Kern zu liegen heißt, dass das Bild der Nullvektor ist.
Ah, ich habe das Gefühl, ich schreibe zu klein. Ich kann mal die Leute, die so hinten sitzen, mir was sagen, wie das ist mit der Größe? Daumen hoch, Daumen runter. Ja, okay, da hinten sind die Daumen schon so ein bisschen, ne? Dann schreibe ich mal los. Hier steht V abgebildet mit Phi aktiviert, ist der Nullvektor. Und jetzt schreibe ich los, ne? Wenn etwas der Nullvektor ist, dann steht es bezüglich der Form auf allem senkrecht. Das macht der Nullvektor halt.
Thank you.
steht etwas für alle Vektoren aus V. Dieses Ding hier, U, Phi, attingiert, was auch immer dieses Bild ist, steht auf jedem Vektor aus V senkrecht. Jetzt kommt wieder die Regularität von F und sagt, das geht nur, wenn das der Nullvektor ist. Das Bild von U unterliegt alles als der Nullvektor und dementsprechend die U im Kern. Damit die Leute, die das Video gucken oder mitkommen, schalte ich mal kurz dahin. Okay, erzählen Sie doch mal genau, wo Ihre Frage ist, an welcher Stelle?
An der Frage.
An der da?
Ja. Weil das die Frage ist, sieht eigentlich die Pflanze aus, wie das heute Vektor steht, aber jetzt geht es nicht vor Vektor, sondern vor Abbildung.
Sie haben total recht, ich habe einen Zwischenschritt nur erklärt und nicht hingeschrieben.
Ach so.
Einfach so. Soll ich ihn hinschreiben, den Zwischenschritt?
Ja.
Also, was ich gemacht habe, war, ich habe quasi angewandt, was diese Abbildung macht. Dann steht das Lambda nämlich erstmal vor dem Bild. Und dann habe ich einfach gesagt, naja, und dann ziehe ich es raus.
Ach so.
Das heißt, das hier war der Zwischenschritt, Lambda mal V, Phi, Komma B.
Okay.
Und dann kommt B. Das heißt, ich habe diese beiden Schritte zusammengefasst, habe aber, weil es eine Definition war, das nicht mit dran geschrieben, sondern nur direkt abgeschrieben.
Okay, ja.
Ja?
Ja.
Das war C. Gibt es zu D noch Fragen, bevor wir dann jetzt E machen und alles zusammenwerfen? Los geht's. Zwei Richtungen. Die eine Richtung ist, wenn Phi invertierbar ist, dann ist Phi ad auch invertierbar und umgekehrt. Invertierbar im Sinne von invertierbare Abbildung, also bijektiv. Es gibt nur eine Abbildung. Für die, die es vergessen haben, das ist das, was GLV bedeutet. GLV ist die Menge der Automorphismen von V, die bilden eine Gruppe bezüglich Hintereinanderausführung. Das sind genau die bijektiven Vektorraum-Endomorphismen des Vektorraums V. Dafür ist die Abkürzung GLV. Haben wir irgendwann schon mal besprochen, aber na, ist vielleicht dann nicht. Und jetzt sehen wir, dass so ein Endomorphismus Phi genau dann bijektiv ist, also ein Automorphismus, wenn die Adjungierte das auch ist. Wir zeigen eine Richtung, wie gesagt, die andere geht dann so ähnlich und dann sagen Sie mir einfach, ob Sie die auch noch sehen wollen. Wir argumentieren mit Dimensionen von Kern und Bild. Erstens, weil wir es so gerne machen, jedenfalls, und zweitens, weil D ja irgendwie darauf hinweist, dass es vielleicht eine gute Strategie ist. Beginnen wir also damit, dass Phi aus GLV kommt. Okay, Phi ist also jetzt bijektiv, insbesondere injektiv. Der Kern besteht nur aus dem Nullvektor. Der Bildraum ist alles. Dann können wir doch einfach mal fröhlich drauf loslassen, was wir da in Phi sehen. Hier ist jetzt insbesondere das Projektiv. Das Bild ist also alles. Das heißt, der Senkrechtraum davon, das ist ja das, was wir da gerade mit dir angeguckt haben, der Senkrechtraum davon ist jetzt der Senkrechtraum von ganz V. Wir betrachten also Vektoren, die auf alle senkrecht stehen. Bei einer regulären Form gibt es davon nicht so. Schreibt gleich alles hin. Mit D Mikrofon oder fern? Jetzt habe ich unterschlagen, dass ich da auch noch unsere Lemma-Software 4 benutze. Nämlich das Kernmüll, dasselbe ist die Inaktivität, aber das benutzen wir ja ständig und ich denke gar nicht darüber nach. Das war bestimmt das Lemma 4.2 Teil irgendwas oder so. Suche ich jetzt nicht raus, oder? Nö, suche ich jetzt nicht raus. Aber super Formular, das hinzuschreiben.
Thank you.
Und ja, da kommt jetzt wirklich nochmal das Wort unitär. Ich weiß, dass es seltsam ist. Wir haben die Voraussetzungen, die wir die ganze Zeit hatten. Dann haben wir ein Skalarprodukt f und wir haben einen Endomorphismus. Wir haben einen Endomorphismus phi von v, der jetzt nochmal besondere Namen kriegt, wenn er besondere Eigenschaften erfüllt. Die erste Eigenschaft, selbst adjungiert, ist selbsterklärend. Haha, no pun intended. Selbst adjungiert ist selbsterklärend, denn es heißt einfach, dass die Abbildung ihre eigene adjungierte ist. Und dass das in der Realität vorkommen kann, werden wir gleich sehen. Normal heißt die Abbildung genau dann, wenn sie mit ihrer adjungierten vertauschbar ist bei Hintereinanderausführungen, was zum Beispiel dann passiert, wenn sie selbst adjungiert ist, oder wenn die adjungierte zum Beispiel das Inverse ist oder irgendeine Potenz von Phi. Das sind alles Spezialfälle, in denen man das hat. Und unitär zu sein ist genauso ein Spezialfall. Das bedeutet nämlich, dass die Abbildung einerseits bijektiv ist, sodass man überhaupt von einer Inversen sprechen kann, sinnvoll, und das Inverse ist genau die adjungierte. Okay. Dann haben wir erstmal so ein paar Wörter. Und dann reden wir gleich ganz oft über symmetrische Matrizen und zur Erinnerung wollte ich da nochmal hinschreiben, dass eine Matrix symmetrisch heißt, genau dann, wenn sie gleich ihrer Transponierten ist, insbesondere sie dann quadratisch. Hatten wir schon, aber ist eine Weile her. So, dann haben wir Spezialfälle, einige habe ich gerade schon benannt. Wenn das Adjungierte einer Abbildung das Inverse ist oder eine Potenz davon oder die Abbildung selber, dann sind die natürlich vertauschbar bei Hintereinanderausführungen und deswegen ist die dann normal, die Abbildung. Und damit wir mal sehen, wie praktisch dieses Adjungiertsein funktioniert, habe ich ein Beispiel gebastelt. So, wir machen das so wie immer. Wir quatschen und Sie sagen, wenn Sie eine Rechnung explizit sehen wollen. Und dann hüpfen wir an die Tafel und machen das. Das Beispiel ist R3 mit einem Endomorphismus und für den Moment mit der geordneten Standardbasis, sodass wir jetzt beim Rechnen erstmal nicht so viel nachdenken müssen. Und ich glaube, ich möchte sogar auch noch das Standard-Skalarprodukt haben. Genau. Das heißt, wir haben wirklich haufenweise Standardzeug, mit dem wir gut rechnen können. Und ich gebe Ihnen die Abbildung Alpha, indem ich Ihnen Bilder für die Basisvektoren gebe. Wir wissen ja, dass das ausreicht. Das heißt, wir könnten jetzt den ursprünglichen Spaß nochmal wiederholen und eine Abbildungsmatrix aufschreiben, bla bla bla. Kann man machen, muss man aber vielleicht im Moment nicht. Hier sind die Bilder. B1 wird abgebildet auf 1, 0, minus 2. B2 geht auf den Nullvektor. Und B3 geht auf minus 2, 0, 4. Wer scharf hinguckt, sieht schon so ein paar Sachen, möglicherweise. Stichwort Eigenwerte, Injektivität, bla bla bla. Und jetzt gucken wir weiter. F soll das Standard-Skalarprodukt sein und ich möchte jetzt die adjungierte Abbildung ausrechnen. Die Frage, die ich mir beim Basteln des Beispiels dann zuerst gestellt habe, war, wie ich überhaupt mit Ihnen formuliere, was es heißt, die Abbildung auszurechnen. So, was bedeutet das? Wir kennen das ja so, dass eine Abbildung irgendwie gegeben ist, mit Bildern, die da stehen oder mit einer Abbildungsmatrix. Das heißt, wenn ich jetzt nach so einer Abbildung suche und wissen will, was die tut, da ist das Stichwort, ich will wissen, was die tut. Das heißt, ich möchte gern verstehen, wie sie die Vektoren aus V abbildet. Die adjungierte Abbildung auszurechnen heißt also, Bilder auszurechnen, mit einer Abbildungsvorschrift, mit einer allgemeinen, oder aber die Bilder von Basisvektoren, sodass ich dann daraus alles ausrechnen kann. Und dass das so funktioniert, liegt daran, dass die adjungierte ja auch ein Endomorphismus ist. Das heißt, wenn ich die Bilder einer Basis habe, reicht das. Und deswegen bin ich hier auch so rangegangen und habe mir gedacht, okay, ich bastel mal so lange rum, bis ich die Bilder von Basisvektoren rausgefummelt habe. Und das reicht. So ist dieses Beispiel zustande gekommen. Die definierende Eigenschaft für die adjungierte Abbildung sagt uns, was mit Vektoren passiert, und zwar indem wir diese Rechenregel mit der Form hinschreiben. Wir wissen für alle Vektoren V und B, dass der Formwert für V mit B unter dem Bild von Alpha adjungiert dasselbe ist wie der Formwert von V Alpha mit B. Die rechte Seite kennen wir, weil wir die Bilder unter Alpha ausrechnen können. Und dann kennen wir die linke Seite und können, indem wir geschickt Vektoren einsetzen, Informationen rauskriegen. Das sind dann zwar nur Formwerte, aber wenn man Formwerte hat für bestimmte Vektoren und wenn man weiß, was die Form tut, dann kann man Rückschlüsse auf die Vektoren ziehen. Das ist also so ein bisschen Fummelarbeit, ein bisschen Detektivarbeit, aber mir hat Spaß gemacht, ich hoffe, Ihnen macht es auch Spaß. Wir gucken. Zuerst habe ich einfach mal so ein paar Bilder ausgerechnet. Ich habe also jetzt das Bild von B1 Alpha jeweils kombiniert mit den drei Basisvektoren und die Formwerte ausgerechnet. Und das ging, weil F ja das
Standardsalatprodukt ist und man halt einfach hinschreiben kann, was rauskommt. Okay, haben wir gemacht. Dann kommt die Gleichung oben. Wir drehen also jetzt sozusagen, wir schreiben statt Alpha auf die eine Seite, die Adjungierte von Alpha auf die andere Seite. Und auf die Art und Weise bekommen wir dann Informationen für einen festen Basisvektor B1 und für die Bilder von B1, B2 und B3 unter der zu Alpha adjungierten Abbildung. So habe ich angefangen. Und ich habe das jetzt original so stehen lassen und habe das nicht didaktisch optimiert, weil ich nämlich sie an meinem Denkprozess teilhaben lassen wollte. Was wir hier jetzt haben, sind Formwerte, immer mit dem gleichen Basisvektor B1 und mit verschiedenen Vektoren, die unter Alpha-Art abgebildet werden. Dann habe ich gesehen, dass ich aus der Information jetzt noch nicht so viel über die Bilder von B1, B2 und B3 unter Alpha adjungiert rausbekomme, weil ich ja für jedes Bild nur eine Info habe, nämlich die für diesen einen Formwert mit dem einen festen Basisvektor. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich rauskriegen will, was zum Beispiel B1 abgebildet mit Alpha adjungiert ist, dann brauche ich den Formwert mit allen drei Standardbasisvektoren und daraus kann ich dann rückwärts ausrechnen, was das für ein Vektor gewesen sein muss, denn ich weiß ja, wie er abbildet. Sind Sie noch bei mir? Okay, das war mein Denkprozess. Deswegen habe ich jetzt danach B1 behalten auf der rechten Seite und habe vorne die Basisvektoren gewechselt, habe also jetzt die Bilder von B2 und B3 unter Alpha hingeschrieben, jeweils den Formwert mit B1 ausgerechnet. Dann kam auf der rechten Seite nämlich raus, das Bild von B1 unter Alpha adjungiert, kombiniert mit allen drei Basisvektoren bezüglich F. Und plötzlich hatte ich genug Informationen, um auszurechnen, was B1 auf Alpha adjungiert, was B1 auf Alpha adjungiert ist. Sehen Sie, wie ich das gemacht habe? Also wie diese drei Gleichungen ergeben, was das Bild ist. Wer braucht dazu jetzt noch Informationen? Wer möchte mehr dazu sehen, noch mehr Rechnung oder so, noch mehr Erklärungen, wie ich aus den drei Gleichungen dann herausgefunden habe, was B1 und Alpha adjungiert ist? Ja, okay. Dann mache ich nochmal so einen Schmierzettel auf da drüben. Beispiel 12.8. Und die Info, die wir jetzt haben, ist, ich schreibe mal die drei Gleichungen ab. B1 Alpha adjungiert auf B1 hat den Wert 1. Mit B2 ist es der Wert 0. Minus 2. Ich weiß, was F tut und ich weiß, was diese drei Basisvektoren sind, nämlich 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, sodass ich jetzt also weiß, F von 1, 0, 0 mit diesem Bild ist 1. Jetzt habe ich für dieses Bild einfach in meinem Kopf Komponenten eingesetzt, x, y, z aus R, habe den Formwert ausgerechnet, habe dann gesehen, ach so, diese Nullen heißen, dass nur x eine Rolle spielt. Einmal x musste jetzt 1 sein und dann kommt raus x gleich 1. Also die erste Komponente musste 1 sein. Das heißt, B1 Alpha ist 1. Die anderen beiden Komponenten kenne ich nicht. Das heißt, ich soll das ordentlich hinschreiben, das heißt, es existieren y aus R, ich habe es gerade nicht richtig gesagt, ich korrigiere mich gleich, so, dass B1 hoch Alpha adjungiert 1 y z. Die erste Gleichung liefert mir Infos für die erste Komponente, weil ich hier die 1 stehen habe. Dass diese Nullen hier stehen, heißt, dass die Information in der zweiten und dritten Komponente verloren wird. Da steht irgendwas. Aber für irgendwas gibt es ja noch die zweite und die dritte Gleichung, da mache ich es selber. Das heißt, hier finde ich jetzt bla bla bla, gleiche Rechnung, aber mit 0. Das heißt, da finde ich jetzt ein x und ein a aus R. So, dass ich sehen kann, b2 hoch alpha. Und bei der letzten muss, damit hier bei dem Basisvektor mit der Kombination, die minus 2 rauskommt, ins Gehalt minus 2 stehen. Und dann setze ich alles zusammen und am Ende kommt dann raus 1 zu 0 minus 2. Und wenn man jetzt hinguckt, sieht man, ach okay, das sind genau diese. Das liegt daran, dass wir mit der Standardbasis arbeiten und mit dem Standard. Besser? Das war mein Spaß. Ich habe da wirklich richtig lange gepuzzelt und ich habe erschreckend viel Spaß mit diesem Beispiel. Die nächsten Gleichungen, wir haben jetzt ja nur das Bild von B1 unter Alpha adjungiert ausgerechnet. Die nächsten Gleichungen, die man sich dann hinschreibt, sind die für das Bild von B2 und von B3 und der gleichen Abbildung. Und dann habe ich die einfach nur alle hingeschrieben. Wir wissen jetzt, wie es geht. Und was fällt auf? Beim ersten Basisvektor ist uns ja vielleicht schon aufgefallen, dass der einfach genauso abgebildet wurde wie unter Alpha. Der zweite geht auf den Nullvektor, ist auch wieder dasselbe wie bei Alpha. Und beim dritten auch. Das heißt, was wir hier sehen ist, dass Alpha adjungiert und Alpha die Standardbasisvektoren genau gleich abbilden. Das ist deswegen die gleiche Abbildung. Wir sehen hier ein Beispiel für eine Abbildung und ich finde, dass man das nicht sieht. Also wenn man die Abbildung sich so anguckt, finde ich nicht, dass man sieht, dass die selbst adjungiert ist. Ist aber. Soweit. Hat Ihnen das ein bisschen geholfen? Um irgendwie... Man muss ja irgendwas mal in die Hand nehmen und losrechnen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was macht diese adjungierte Abbildung und wie kann ich, wenn ich eine Abbildung gegeben habe, die adjungierte ausrechnen. Und früher, wenn ich am Ende immer Stress hatte und in der Vorlesung kaum alles geschafft habe, dann hatte ich für solche Beispiele keine Zeit, aber jetzt schon und das ist toll. Und das heißt auch, dass Sie in den Übungsaufgaben Zeit dafür haben. Weiter geht's. In Lemma 12.9. gucken wir uns eine symmetrische Bilinearform an auf V. Diesmal ist alles auch noch ein bisschen spezieller, denn V ist der K auf N. Und dass die Form G symmetrisch ist, heißt, dass egal ist, in welcher Reihenfolge ich die Vektoren einsetze. Jetzt fange ich mit einer geordneten K-Basis von V an. Die soll B-Hut heißen. So. Die soll B-Hut heißen. Dann schreibe ich die Gramsche Matrix hin für G bezüglich B-Hut. Wir überlegen gleich mal, was man jetzt an der Matrix schon sehen kann, aufgrund der Eigenschaften der Form. Das wird gleich wichtig. Und dann kommt eine Abbildung. Und zwar definiere ich jetzt eine Abbildung auf dem Vektorraum V in sich selbst, indem ich die Vektoren mit der Matrix A multipliziere. Und das geht hier, weil der Vektorraum der K auf N ist und weil diese Gramsche Matrix die Größe N kreuz N hat. Das heißt, dass diese Multiplikation auch wirklich was Wohldefiniertes ist und uns wieder einen Vektor aus K auf N ausspuckt. Und dann werden wir zeigen, dass die Abbildung, die so definiert ist, durch Multiplikation mit dieser Gramschen Matrix, selbst adjungiert ist bezüglich der Form G, mit der wir angefangen haben. Und dann steht da nochmal, was das heißt, damit wir schon eine Anleitung haben, was wir im Beweis gleich zu tun haben. Und mit dem Beweis starten wir, sobald ich die Tafel habe. Ausgehend von einer symmetrischen Bilinearform eine selbst adjungierte Abbildung. das Thema, das bleibt jetzt für die nächsten Resultate präsent bei uns, diese Verknüpfung. Und das lernen wir uns auch ganz einfach zu zeigen. Nur so ein bisschen umgerechnet.
Schreibt man da so Kombinationen hin mit Skalaren und dann rechnet man sich total
dem.
Wir sehen nach Abbildung
kombiniere dann jeweils mit der Spalte von A, dann muss man halt einfach überlegen, was da rauskommt. Dann habe ich hier die Summe gerade eines N, die habe ich jetzt auch den Summationsindex geändert. Hier hatte ich ja auch schon K und L, einfach weil die in Deutschland vergeben sind. Und ich laufe über die Einstellung der Matrix B1, BK, Wahl, BK und so weiter. Es geht N hoch Pi, das gleiche und so über die Einstellung.
Und der Grund für das Tauschen ist,
will also nicht nur die Einträge vertauschen, sondern hier auch die Reihenfolge. Erst kommt I, dann kommt J. Das heißt, da soll stehen BI, BK und dann hier BK, BJ. Also gleiche Idee, aber zusätzlich noch Reihenfolge vertauschen. Und dann lasse ich das mit den Farben weg, weil das sonst verwirrend wird. Jedenfalls nicht. Okay. Also isometrisch und Kommutativität in K. Das habe ich jetzt beides benutzt für diese nächste Umformung. Und dann, na, mal kurz überlegen, was da jetzt steht. Ich fange mal an mit K gleich 1. Dann steht hier G von BI B1 mal G von B1 BJ. Das heißt, hier steht die 1 so zusammen. Dann dasselbe für 2, bla bla bla, bis hin zu N. Ich kann das jetzt also so zusammenfassen, dass ich wieder den Wert unter G ausrechne, aber diesmal steht das Summenzeichen in der vorderen Komponente. Das ist also wieder wie in F. Und in meinem Kopf mache ich einen Zwischenschritt, wo ich das Summenzeichen auflöse und einmal wirklich alle Terme hinschreibe. Dann sehe ich G von Summe K durch 1 bis N. Ich habe es wirklich nur anders zusammengefasst. Dann kommt zuerst das als Skalar in der Linearkombination. BI, BK. G von dem mal BK, das wird der erste Eintrag. Komma. Und der Eintrag, der hier hinten immer steht, in jedem Term, ist immer BJ. Das heißt, wenn ich das jetzt so hinschreibe, steht in der zweiten Komponente B. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es einfacher, hier anzufangen und dann nochmal auszurechnen und zu sehen, dass man dann da rauskommt. Weiß ich nicht, ist jedenfalls die gleiche Umformung, einmal hin und einmal zurück. Rein und raus zieht der Summe. Puh, was haben wir denn jetzt? Ich möchte einmal kurz gucken. Denn für diese Summen hier, das sieht für mich ja wieder so aus, als ob man da Matrix-Einträge aus der Gramsci Matrix nimmt und mit Basisvektoren kombiniert, so wie man das halt in der Abhandlungsmatrix macht. Das heißt, für mich sieht das so aus, als ob das das Bild von BI ist unter Phi. Vergleichen wir mal kurz mit dem, was oben steht. Ja, genau. Hinten stehen die BKs, also da kasuliert man. Vorne steht der Vektor, der abgebildet wird. Das ist genau das Bild von BI unter Phi. Also können wir jetzt einsetzen, das ist die Definition von Phi. G von, was hast du gesagt, BI Phi, Komma, hinten steht immer noch BJ. Okay, jetzt habe ich keine Idee mehr, was wir noch weiterrechnen können. Also gucken wir mal. Hier steht BI Phi und BJ. Vorne steht BI und BJ Phi. Das war das, was wir zeigen wollten für die Selbstrechnung. Wir haben jetzt für Basisvektoren gemacht. Am Anfang habe ich erzählt, warum das heißt. Denn man kann ja alle Vektoren als Linearkombination schreiben, wenn man mal PDF. Dementsprechend haben wir jetzt also die Selbstrechnung-Geteilung. Und was haben wir benutzt? Nochmal gucken. Wir haben benutzt, dass es eine Bilinearform ist, dass wir uns also um Sigma-Teile Gedanken machen müssen. Das hätte sonst eine Rolle gespielt. Denn hier haben wir ja in der zweiten Komponente Sachen rausgezogen. Das heißt, da hätte man das Sigma dann gehabt. Und hier hat man die erste Komponente. Das heißt, Sigma wäre hier wirklich störend gewesen. Man hätte gucken müssen, was man damit macht. Also, erster Hinweis. Zweiter Hinweis, wir haben die Symmetrie von G benutzt. Dass man nämlich dann hier das so umschreiben konnte. Ja. Das war Lemma 12.9. Das war, wie man ausgehend von einer symmetrischen Bilinearform auf K und N eine selbstattingierte Abbildung erzielen kann. Jetzt gibt es die Möglichkeit, nochmal nachzufragen, falls ihr irgendwas lesen könnt oder so. Wir haben noch ein bisschen Zeit, also schauen wir doch mal, was als nächstes kommt. Ich glaube nämlich, dass da jetzt schon eine Sätze kommt, die ich immer sehr feiere. Und jetzt noch mehr. Ich erzähle euch gleich, warum. Es kommt der Spektralsatz, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Der Spektralsatz. So. Es gibt viele Gründe, den zu feiern. Das machen wir gleich gemeinsam. Aber aus aktuellem Anlass möchte ich den noch ein bisschen mehr feiern. Denn wir hatten hier vor kurzem einen Kollegen aus Leipzig, den Leiter des Max-Planck-Instituts da für Mathematik in den Naturwissenschaften. Den hatten wir hier als Gast im Kolloquium. Sehr, sehr cooler Typ, sehr lebendiger Vortragender. Es macht immer wirklich Spaß, ihm zuzuhören. Sehr vielseitig interessiert, also wirklich, wirklich toll. Und der hat den Spektralsatz total gefeiert die ganze Zeit. Und seitdem feiere ich ihn auch einfach noch ein bisschen mehr. Was passiert im Spektralsatz?
wir werden hier die Voraussetzung benutzen, die wir die ganze Zeit hatten, dass der Körper also R oder C ist, und wir werden eine Eigenschaft von C benutzen, die ich auch gar nicht genug feiern kann, aber die wir jetzt noch nicht beweisen können. Da muss man ein bisschen mehr Analysis wissen, es geht analytisch, oder man muss noch mehr Algebra wissen, dann kann man es bei mir in der Galois-Theorie später sehen. Wenn Sie Lust haben, hier ist der Teaser, da werden wir zeigen, dass der Körper C die Eigenschaft hat, um die es gleich geht. Das ist der sogenannte, das ist die algebraische Abgeschlossenheit. Damit ist gemeint, dass jedes Polynom, was nicht konstant ist, eine Nullstelle hat. Heißt also, dass wenn man mit einem Polynom in Cx anfängt, man es immer so zerlegen kann in Polynome vom Grad 1 und man sieht immer so viele Nullstellen, wie der Grad angibt. Das ist überhaupt nicht in jedem Körper so, dafür haben wir schon Beispiele gesehen. Ist in C also ganz toll, muss man ordentlich feiern, und Beweise dafür gibt es dann später, wenn Sie wollen, in einer Analysis weiterführenden Vorlesung oder bei mir in der Galois-Theorie. Das muss man wissen, wenn man hier gleich in den Beweis schaut von Satz 12.10. Und was wir zeigen wollen, bezieht sich auf ein Skalarprodukt F, einen Endomorphismus Phi, der selbst adjungiert ist bezüglich F. Mehr braucht man nicht. Das sind die einzigen Zutaten. Und was dann kommt, ist ziemlich toll dafür, dass man so wenig voraussetzt. Erstens sind nämlich dann alle Eigenwerte reell. Zweitens stehen Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten senkrecht aufeinander. Und, das ist das Krasseste, man findet eine Orthogonalbasis bezüglich der Form F, die gleichzeitig auch noch eine Basis aus Eigenvektoren ist. Wenn man also diese Basis benutzt, dann kriegt man einerseits eine tolle gramsche Matrix für F, die eine Diagonalmatrix ist, und man kriegt eine Diagonalmatrix als Abbildungsmatrix für Phi. Schöner kann eine Basis nicht sein. Das ist der Fett. Guck mal, ich glaube nämlich, dass der erste Teil so kurz ist, dass wir den jetzt zum Abschluss noch machen können. Dann können wir uns jetzt ein bisschen freuen, können ein bisschen Vorfreude auf den Rest des Beweises mit in die nächste Woche nehmen. Und Tafelplatz ist auch noch. Das ist so, da passieren lauter kleine Wunder in diesem Satz. Deswegen freue ich mich auch so. Platz 12.10, wir machen mal nur bei A erstmal. Also nochmal, was ist die Situation? Der Körper ist R oder C, F ist ein Skalarprodukt, Phi ist ein selbstadjungierter Endomorphismus. Und wir wollen zeigen, dass alle Eigenwerte reell sind. Dann nehmen wir uns einen Eigenwert, ja? Tafel. Wissen wir jetzt? Na, erstens, das ist ein Eigenwert. Es gibt also Vektoren, die vom Nullvektor verschieden sind und die beim Abbilden mit Phi auch als Lambda-Fache gehen. Das ist die Definition von Eigenwerten. Und anderes Erkennungsmerkmal, es ist eine Nullstelle des charakteristischen Polynoms und des Minimal. Das sind also Infos, die wir haben, mit denen wir arbeiten können. Und bei Eigenwerten findet man immer einen Eigenvektor. Also kann ich mir jetzt einen von null verschiedenen Vektoren hernehmen, der so abgebildet wird. Sei mal V aus dem Eigenvektor, aber halt nicht der Nullvektor. Was wissen wir? Wenn ich V mit Phi abbilde, kommt dann einmal V raus. Okay. Thank you.
verschiebe den Skalar auf die andere Seite. Das haben wir getan. Hier steht der Skalar hinten und hier steht der Skalar vorne. Da es gleich ist, sehen wir jetzt plötzlich etwas, was uns Informationen über den sozusagen über den Automorphismus gibt oder das Bild von Lambda unter dem Automorphismus Sigma. Denn Sigma läuft da ja immer nach oben und Sigma kommt immer dann zum Tragen, wenn man einen Skalar rauszieht aus der zweiten Komponente. Der richtige Moment, um zu unterbrechen, damit wir noch was haben, worauf wir uns freuen können nächste Woche, nämlich Teil B und C. Dankeschön.